Willkommen bei «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf die Geschichte.
Hoi Manuel.
Hoi Simon.
Willkommen zu der nächsten Folge «Geschichten aus Aarau» im Oktober. Mhm. Für alle, die uns noch nicht so gut kennen oder das erste Mal zuhören. Wir erzählen uns Geschichten aus Aarau, immer aber auch ein bisschen mit Blick auf europäische Phänomene der Geschichte. Also wir versuchen, Aarauer Geschichte im Kontext zu beleuchten und da nicht nur lokale Ereignisse zu erzählen.
Genau. Die letzte Folge gehört haben mit der Hexenverfolgung, die haben vielleicht auch gemerkt, dass es manchmal so ein bisschen über die Grenzen von Aarau ausgeht und so ein bisschen der grösste Kontext auch eine Rolle spielt. Aber für die lokalpatriotischen Leute unter euch versuchen wir natürlich Aarau immer ein bisschen einzubinden.
Und bei dieser Stelle kann man ja gerade sagen, weil wir ja da vor allem audiomässig arbeiten, auf unserem Insta-Kanal «Geschichten aus Aarau Podcast» findet sich auch Bildmaterial, wo wir so ein bisschen zusammentragen, Quellenmaterial, aber auch aktuelle Aufnahmen aus Aarau, über Aarau, zu diesen Schauplätzen und Personen, wo wir immer reden.
Mhm. Wir nehmen da immer so im Estrich auf, wo so das Dachfenster hat. Man hört manchmal auch den Regen dort drauf prasseln. Darum, wir sind nicht in einem Radiostudio oder so. Aber ja, denke wir hören trotzdem, was wir erzählen. Und ich bin auch gespannt, was du jetzt heute uns über Aarau erzählst, Simon.
Manuel, wir springen heute direkt ins Aarau vom Jahr 1873. Mhm. In der Zeit der Industrialisierung oder wie die Jahre, anfangs 1870er Jahre, im deutschsprachigen Raum vor allem auch genannt werden, die Gründerzeit. Mhm. Die Gründerzeit, ich weiss nicht, sagt dir der Name etwas?
Nein, einfach nicht. Also, jetzt bezogen auf die Schweizer Geschichte oder auf andere.
Eben, wie gesagt, das ist vor allem ein Begriff so im deutschsprachigen Raum, weil so insbesondere in den Jahren nach 1871, der deutsch-französische Krieg ist gerade zu Ende, dass es so ein bisschen eine Phase ist vom wirtschaftlichen Aufschwung und insbesondere auch geprägt ist von vielen Erfindungen oder auch Firmengründungen, darum den Namen Gründerzeit.
Mhm, okay.
Und Aarau kann sich 1873 freuen, denn in diesem Jahr eröffnet ein Unternehmen seine Werkhalle, wo nicht nur mit dem Aktienkapital von 25 Millionen, für die damalige Zeit viel, gerade ein bisschen mit grossen Kellen anrührt, sondern mit einer Belegschaft von 300 Mitarbeitern auch ziemlich viele Arbeitsplätze bringt. Mhm. Und die Werkhalle, die kann man heute noch sehen.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wo könnte die gewesen sein?
Ja, ich gebe dir einen Tipp, es ist so ein bisschen Bahnhofnähe.
Aha.
An der Rohrerstrasse liegt das. Ja. Heute ist aber die Nutzung eine andere.
Ja, an der Rohrerstrasse kenne ich nur die Halle 11 an, wo so das Bowlingcenter und so ist. Vielleicht dort irgendwo in der Nähe.
Es ist ein bisschen weiter vorne, gerade neben dem Wenk.
Gerade neben dem Wenk. Das Wenk kenne ich natürlich gut. Dort ist Kaserne.
Genau.
Also das Zeughaus.
Also das Grundstück, das gerade als Wenk anschliesst, das U-förmige, der U-förmige Platz und das Gebäude rundherum, das ist das Gebäude von der und die Werkhalle von dieser Firma, über die wir heute reden.
Okay, ja.
Und in Aarau freut man sich 1873 natürlich nicht nur über die neue Firma, die da die Werkhalle öffnet, sondern auch über den namhaften Mitbegründer davon, einen Ingenieur aus Olten, der dann sogar 1874 auch gerade das Ehrenbürgerrecht von Aarau bekommt. Mhm. Wahrscheinlich, weil er so viele Arbeitsplätze bringt. Was aber weder der Geehrte in dieser Zeit schon weiss, noch die Leute dort, ist, dass in dieser Firma jetzt zwei weitere Persönlichkeiten beschäftigt sind, wo nicht nur die Technologie, die das Unternehmen herstellt, weiterentwickelt, sondern im Fall vom ersten Konstrukteur sogar noch der Patron, wo da geirrt worden ist, überflügeln und überholen wird.
Mhm. Okay, okay.
Zusammengenommen werden die drei Herren, die da 1873 in Aarau zusammenarbeiten, die grundlegende Technologie von über 90% von der weltweit in Betrieb genommenen Produkte herstellen.
Also,
von denen unsere Geschichte handelt wird.
Also es ist ein Produkt, das es nachher auf der ganzen Welt gibt und 90% von all diesen Produkten sind in Aarau hergestellt
worden. Mit weniger in Aarau. Aarau produziert auch einen Teil davon, aber die Technologie, die die Männer noch entwickeln. Also sie sind dort nicht nur mit den Anlagen, die sie produzieren, sondern sie liefern auch wichtige Grundlagentechnologie.
Ah, okay.
Und Manuel, kannst du dir vorstellen, was für eine Technologie in den 1870er Jahren in Aarau produziert wird, wer die drei Männer sind und um was für eine Firma es sich handeln könnte?
Hey, ja, keine Ahnung. Weil du vorher deutsch-französisch Krieg gesagt hast, hätte ich auf etwas Militärisches getippt, aber ich kenne jetzt keine so eine Technologie aus Aarau. Vielleicht hat es etwas mit Verkehr oder so zu tun, so Ende 19. Jahrhundert, irgendwie Industrialisierung. Darum weiter getraue ich mich nicht zu raten.
Du hast sehr gut vermutet, es geht nicht um militärische Güter, es geht um Verkehr im weitesten Sinn. Ich erzähle dir heute Geschichte von dem Ingenieur Niklas Rickenbach, seinem Konstrukteur, dem Roman Abt und dem Lehrling, dem Emil Straub, der mit der Entwicklung von Zahnradantrieb die Erschliessung der Alpen ziemlich stark geprägt hat und denen ihre Lebenswege haben sich in Aarau gekreuzt bei der Internationalen Gesellschaft für Bergbahnen, wo in Aarau 1873 bis 1880 existiert hat. Mhm. Wir tauchen also heute mal ein bisschen Technikgeschichte ein, wie Aarau fast, könnte man sagen, zu einem Technologie-Hub für Zahnradantrieb geworden ist, mit internationaler Ausstrahlung auch. Und wieso es aber dann eben immer nur bei dem beinahe geblieben ist. Mhm. Und Aarau heute wahrscheinlich nicht mehr mit Zahnradantrieb und Erschliessung von den Bergen in Verbindung gebracht wird.
Ja, ich hätte jetzt eigentlich allgemein Aarau nicht so mit den Alpen verbunden. Wenn man
Nein.
So an die ganze Schweiz denkt, hätte ich jetzt eher an andere Orte gedacht, wo irgendwie vielleicht gerne so mit Alpen oder mit Technologie, wo wir die Alpen erschliessen, zu tun haben.
Ja, man würde mehr erwarten, dass es irgendwo in der Nähe wirklich von den Bergen ist und nicht da im Flachland oder im Unterland. Aber du wirst sehen, die Geschichte wird ein bisschen zeigen, ja, wie es eigentlich dazu kam, dass die Zahnradantriebe entwickelt worden sind, wieso das genau im Mittelland und nicht irgendwo in den Alpen passiert. Für das drehen wir jetzt aber das Rad von der Zeit nochmal ein bisschen zurück. Und zwar zum 7. August 1847. Und wir gehen ein bisschen weiter östlich, im Aargau, bleiben aber drinnen. Weißt du, was 1847 im Zusammenhang mit Verkehr im Aargau und in Zürich stattgefunden hat?
Es muss die Spanische Brötlibahn sein, etwas anderes fällt mir nicht ein.
Genau, die Spanische Brötlibahn wird dann eröffnet oder hat seine Jungfernfahrt. Wahrscheinlich wie wenig Technologie steht die dampfbetriebene Eisenbahn für das industrielle Zeitalter. Und die Zahnradbahn, dass die mit dieser Geschichte irgendwie zusammenhängen, das verwundert, glaube ich, nicht oder ist noch naheliegend. Mhm. Spannend ist hingegen, dass der Firmengründer von der Internationalen Gesellschaft für Bergbahnen in Aarau, der Niklaus Rickenbach, eng mit dieser Geschichte von der ersten Schweizer Eisenbahn verflochten ist. Weil die Lokomotiven von dieser Spanischen Brötlibahn, die sind nicht in der Schweiz gefertigt worden, sondern in Karlsruhe. Bei einer Maschinenfabrik Kessler und dort ist der Rickenbach ab 1840 mit Unterbruch angestellt gewesen. Das heisst, er hat dort als junger Werkführer an diesen Schweizer Spanisch-Brötli-Bahn-Loken mitgebaut. Und er ist es dann auch, wo die Wege und die mechanische Ausrüstung dazu 1847 über Basel auf Zürich bringt und dann auch als Lokführer die Jungfernfahrt von dieser Spanisch-Brötli-Bahn bestreitet.
Das war natürlich eine sehr ehrenvolle Aufgabe wahrscheinlich für ihn, dass er die erste Fahrt eröffnen durfte.
Genau, und es zeigt ja, wir haben es da mit einem Ingenieur zu tun, der schon bei der Eisenbahn da mitgearbeitet hat. Und die Frage ist natürlich, wie kommt denn der jetzt dann zu der Zahnradbahn? Schauen wir uns vielleicht schnell an, woher der Mann eigentlich kommt und wie es der auf Aarau verschlagen hat. Aufgewachsen ist er nämlich eigentlich 1817 im Elsass. Seine Karriere war aber eigentlich alles andere als vorzeichnet. Also man könnte sagen, er ist fast eine Tellerwäscher-Karriere. Er kommt ursprünglich aus wohlhabenden Verhältnissen, seine Familie verarmt, aber und wo dann der Vater stirbt, wo er noch eigentlich in der Schulzeit ist, ist dann die Familie zurück in die Schweiz gezogen, stammt er ursprünglich von da, auf Basel. Und in der Schule zeigt der Rickenbach nicht besonders viel Interesse, scheint auch ein bisschen Mühe zu haben. Darum, so ein Gymnasium zu besuchen, scheidet aus. Auch eine kaufmännische Ausbildung, da zeigt er wenig Interesse. Er geht auch ein bisschen Verschiedenes anschauen. Und was ihn fasziniert, sind Maschinen. Und er macht dann in Basel auch eine Lehre als Maschinenmechaniker und geht dann später auf Lyon und Paris sich weiterbilden. 1839 erlebt er dort dann die Eisenbahnstrecke Paris-Saint-Germain. Und von dort schreibt er: In Paris sah ich am Ende der 30er Jahre den ersten Eisenbahnzug nach Saint-Germain abfahren. Dies machte auf mich, besonders der Anblick der Lokomotive, einen so tiefen Eindruck, dass ich mir fest vornahm, mich mit dem Eisenbahnfach, dem Bau von Eisenbahnmaterial, speziell von Lokomotiven, zu widmen.
Mhm. Ich kann fast nicht nachfühlen, wie das muss gewesen sein, wenn man so das erste Mal im Leben eine Eisenbahn sieht oder eben so eine Loki. Wenn das schon heute irgendwie nicht mehr so, dass man wie so ein völlig neues Verkehrsmittel entdeckt, außer vielleicht so die E-Scooter oder so, aber die sind jetzt nicht so spektakulär.
Man muss sagen, der Rickenbach erlebt wirklich da eigentlich den Aufschwung von der Eisenbahn in Europa. In Paris hat er dann eine Begegnung mit dem Direktor von der Kesslerschen Maschinenfabrik, wo er dann die Spanische Brötlibahn macht, wo ihn anhört, weil er neue Mitarbeiter für seine Werke sucht. Und so kommt es dann, dass er 1840 dort an den ersten Eisenbahnen von Deutschland mitbaut und die auch so in die Schweiz bringt. Vielleicht eine kurze Klammer. Wenn man so Technikgeschichte betreibt, dann ist ja eine von der Fragestellungen, die dich immer so ein bisschen interessiert, die Frage vom Technologietransfer. Also, wie wird eigentlich so Technologie entwickelt? Wie verbreitet sich die? Wie wird das Wissen weitergehen? Und das werden wir jetzt da sicher auch sehen in dieser Geschichte, weil eben die Eisenbahntechnologie, die entsteht ja so ein bisschen im Mutterland von der Industrialisierung in England. Mhm. Und darum verwundert es auch nicht, dass vor allem die beratenden Ingenieure von dieser Kesslerschen Fabrik auch Engländer sind, die da eigentlich unterstützen dabei. Und im Rickenbach wird dann auch ziemlich schnell klar, dass man sich in England orientieren muss. Also, wer etwas zu Bahnbau, später dann auch Zara-Bahn, will leisten, der muss nach England schauen. Und er lernt dann zum Beispiel autodidaktisch Englisch, bringt er sich bei. Also, er ist einer, der sehr einen grossen Wissensdurst hat im Zusammenhang mit diesen Technologien.
Ja.
Nachdem er 1847 da die Spanische Brötlibahn jetzt abgeliefert hat und 1848, die 48er Revolution ja auch in Deutschland einschlägt und erschüttert, Fabrikgeschäfte da in Karlsruhe schlechter laufen und ein bisschen schleppender, hat er ein Angebot von der Schweizerischen Zentralbahnen. Mhm. Die sind dort gerade dran, so ein bisschen das Kreuz Bern, Basel, Olten, Zürich so ein bisschen zu erschliessen. Und er wird dort als Werkführer abgeworben. Nach ihrer ersten Station dort in Basel übernimmt er dort die Leitung der Werk in Olten. Und es gelingt ihm dann, und das ist ein bisschen sein Betrieb, die Maschinenwerkstätte weiterzuentwickeln, sodass sie bald auch eigene Loken herstellen, also nicht nur reparieren zum Beispiel, und auch eben zum Beispiel Zugtrasse planen, Eisenbahnbrücken bauen. Also er ist dort auch so involviert. 1857 ist er dann aber mit einem schwierigen Problem konfrontiert. Und zwar wird in dem Jahr der Hauensteintunnel bei Olten gebaut und geplant. Und das Problem ist, dass das eine sehr steile Trasse wird mit knapp über 26 Promille Steigung. Und das wird für reguläre Bahnen in dieser Zeit sehr schwierig zu bewältigen. Mhm. Man tut dann teilweise noch Sand auf die Gleise streuen, dass der klassische Adhäsionsbetrieb, wie man dem sagt, also wenn einfach die Züge auf der Schiene rollen, so wie man es kennt, besser hebt. Mhm. Und er fährt dort an, eine Idee zu kreieren, dass es nämlich einfach wäre, man könnte ja zwischen die Gleise eine Zahnradstange einbauen, in einer Form von einer Leiter, also zwei Führungsschienen und so Sprossen dazwischen, dass dort in die Löcher, die dann entstehen, ein Rad könnte reingreifen und so eigentlich den Antrieb unterstützt bei schwierigen Steigungen.
Wahrscheinlich so ein recht praktisches Problem. Man muss einfach irgendwie steil den Berg darauf kommen und wir machen jetzt das Zahn. Also das ist eigentlich noch neulich. Ja.
Genau. Das andere, was man in dieser Zeit so ein bisschen bautechnisch machen kann, ist, dass man einfach Kehrtunnel macht. Also, dass man die Steigung nicht so krass leitet, sondern halt flächer. Und dafür muss der Zug mehr Weg machen. Das ist natürlich dann auch eine Kostenfrage. Bekannt ist wahrscheinlich die Zugstrecke bei Wasser vorbei. Voll. Die alte Bahn zu bringen, wo man etwa 5-mal an dem Kieleli von Wasser vorbeifährt. Und so eine Zahnrad-Unterstützung würde natürlich dem Abhilfe schaffen, wenn man da direkter fahren und halt die schwierigen Stellen, die steilen Stellen so könnte überwinden. Wie denkst du, wie wird das aufgenommen, seine Idee?
Ich kann mir nur zwei Reaktionen vorstellen. Entweder ist er total ausgelacht worden oder er ist als Genie betitelt worden. Ich denke, wenn du so fragst, gibt es kein Zwischeninnen.
Das ist natürlich so. In der Fachreise wird seine Idee eher kritisch beurteilt zu dem Zeitpunkt. Und sowohl in der Schweiz wie in Deutschland sind die Reaktionen auf die Problemlösung recht verhalten, recht abweisend. Sie wird dann ja nicht beim Hauensteintunnel verbaut. Und trotzdem lässt er seine Idee 1863 in Frankreich patentieren. Was da noch interessant ist, internationales Patentrecht gibt es in dieser Zeit in dem Sinn nicht. In der Schweiz ist auch noch keins vorhanden. Also ab der Helvetik gibt es so erste Ansätze in einzelnen Kantonen. Aber das ist in dem Sinn ja nicht wirklich ein Schutz. Und erst eigentlich ab 1888 gibt es dann auf Bundesebene in der Schweiz einen Patentschutz. Also darum meldet er das in Frankreich an. Aber der Durchbruch von dem bleibt ihm recht verwehrt. Unterstützung bekommt er dann 1867. Und das wird so ein bisschen der Auftakt zu seinem Meisterstück, könnte man sagen, mit dem er dann international bekannt wird. Er bekommt da Besuch vom Schweizer Generalkonsul, John Hitz. Der ist in Washington. Und der kommt in die Schweiz auf Olten, ist begeistert von seiner Idee und berichtet dann auch dem Bundesrat, dass in Amerika ein Ingenieur, nämlich der Sylvester Marsh, eine Zahnradbahn auf dem Mount Washington baut. Der ist in New Hampshire, der Mount Washington. Und er soll dann auch dem Rickenbach ein recht kühnes Projekt vorgeschlagen haben, nämlich den Bau von einer Zahnradbahn auf Trigi.
Trigi ist also das Äquivalent zu dem Berg in den USA.
Ja, vor allem Trigi werden wir dann noch hören. Das wird wahrscheinlich, wenn es ein anderer Berg gewesen wäre, wäre vielleicht auch anders, ein bisschen anders.
Okay.
Der Rickenbach hat dann dazu auch noch eine Erinnerung, die ich dir gerne aus seiner Autobiografie schnell zitiere. Wie ein Sonnenstrahl erhellte dieses Dunkel, also dass man ihn nicht wahrgenommen hat, ein prophetisches Wort des schweizerischen Generalkonsuls in Washington, Herrn John Hitz. Dieser wackere Mann war bei Anlass eines Besuchs in der Schweiz, aus welcher er ja gebürtig ist, auch nach Olten gekommen. Und als ich nun auch ihm, wie allen Besuchern meines Büros, die Bergbahnmodelle vorwies, rief er aus: «Well, Mr. Rickenbach, Sie bauen eine Eisenbahn auf die Rigi.» Das ist so ein berühmtes Bon mot. Wie das dort genau gelaufen ist, wissen wir natürlich nicht, aber das wird auch etwa die wieder geben. Tatsache ist, dass dann der Rickenbach jetzt zusammen mit dem Aarauer Emil Tschocke, einem Ingenieur, und dem St. Galler Adolf Neff 1869 in Luzern ein Konzessionsgesuch für den Bau von einer Zahnradbahn auf Trigi einreicht und dazu eine Aktiengesellschaft gründet. Das Startkapital dort war 1,25 Millionen. Wenn du jetzt an die 25 Millionen denkst, wo dann die internationale Gesellschaft für Bergbahnen Zahnrad war, ist es schon einfach mal als Relation noch krass, oder? Die schweizerischen Zentralbahnen, die in der Rickenbach in dieser Zeit immer noch angestellt ist, die liefern das Rollmaterial für die neue Bahn von Fitznau auf die Staffelhöhe, also noch nicht bis ganz auf die Rigi rauf. Das heisst, der Rickenbach entwickelt eigentlich auch dann bei dieser schweizerischen Zentralbahn gerade das Material für die neue Aktiengesellschaft von dieser Rigi-Bahn. Im Mai 1871 wird dann die Strecke von Fitznau auf Trigi Staffelhöhe eingeweiht. Im ersten Betriebsjahr werden 60'000 Personen befördert, im zweiten sind es dann bereits 107'000.
Oh, krass.
Und die Gesellschaft kann im ersten Jahr an ihre Investoren 15% Dividenden ausschütten.
Das ist auch nur mit dieser einen Bahn sozusagen.
Genau. Und Rickenbach, sein Triumph scheint komplett. Er hat nämlich sich jetzt nicht nur mit seiner Idee von einer Zahnstange zwischen den Schienen durchgesetzt, sondern gleichzeitig auch recht ein erfolgreiches erstes Unternehmen gegründet.
Darf ich noch schnell fragen, ist das denn dort eigentlich wie heute gewesen, dass dort vor allem Leute in ihrer Freizeit auf die Rigi gegangen sind? Oder hat die Bahn dort einen bestimmten Zweck sonst gehabt, ausser halt Tourismus?
Es ist tatsächlich für den Tourismus. Mhm. Im 19. Jahrhundert zieht ja so der Schweizer Alpentourismus an und viele englische Touristen vor allem zuerst kommen in die Schweiz, der Alpinismus fährt an und die Zahnradbahnen oder gerade die Zahnradbahn auf der Rigi erschliesst dort oben natürlich dann auch sehr viel. Also ja, der Rigi wird da so zu dem Spot. Ich weiss nicht, ob du mal gelesen hast, der Mark Twain zum Beispiel besucht dann auch in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert die Schweiz und hat ein ganzes Kapitel von seinem Reisebericht dann auch seiner Reise auf die Rigi und von dieser Fahrt dort aufgeschildert. Okay, also, das ist etwas, was Leute anzieht und du wirst noch hören, da gibt es diverse, die auch noch kommen. Und durch den Bau jetzt von dieser Rigi-Bahn wird er ein bisschen zum Gründervater von der Zahnradbahn und zum Technologie-Pionier. Und bevor wir jetzt so uns nochmal ein bisschen auf Aarau zurückbegeben, wo ja jetzt dann die Gesellschaft beginnt, wir sind ja mittlerweile anfangs 1870er Jahre, einen kurzen Blick auf seine Pioniertat. Mhm. Und ich möchte schnell nochmal so ein bisschen einen Exkurs machen. Wie so oft in der Wissenschafts- und Technikgeschichte sind ja Erfindungen so populärerweise oft mit einem Namen gekoppelt. Mhm. Also die Nachwelt verehrt irgendeinen genialen Erfinder als Urheber von einer neuen Maschine oder neuen Technologie. Eben zum Beispiel der James Watt mit der Dampfmaschine oder der James Hargreaves, der Spinning Jenny erfunden hat. Der Edison mit der Glühbirne und Firmen, zum Beispiel der Steve Jobs mit Apple oder der Bill Gates mit Microsoft. Mhm. Also es gibt da immer so ein bisschen einen Nimbus von Genialität und wie die plötzlich aus dem Nichts so etwas Bahnbrechendes schaffen. Und ich werde jetzt mal mit dir schnell schauen, wie das beim Rickenbach war. Eine wichtige Quelle für ihn oder aus deren auch viel Forschung geschöpft sind seine Erinnerungen eines alten Mechanikers. Und die Autobiografie, die wird bis in die 1960er Jahre mehrfach aufgelegt, auch als Lesebuch an den Schulen verwendet. Oh. Und an der Landesausstellung 1939 wird er in der Halle von den 100 berühmtesten Eidgenossen genannt. Mhm. Also vor allem in der ersten Hälfte im 20. Jahrhundert ist das so ein Pionier, wie man sich es vorstellt. Mhm. Man muss dann aber eben so ein bisschen als Quellengrundlage das Ganze auch ein bisschen kritisch sehen. Weil er baut in dieser Biografie auch selber tatkräftig an dem tollen Selbstbild mit. In seiner Biografie widerspricht er nämlich vor allem auch seinen Kritikern, die ihm vorgeworfen haben, dass er die Idee zu dieser Zahnradbahn auf der Rigi, dem Mount Washington und dem Marsh abgeschaut hat.
Also er hat sie eigentlich von ihm empfohlen bekommen, so, sogar?
Ja, es wird dort eine bauen und das, ist natürlich, das hat ihm wahrscheinlich Auftrieb gegeben und möglicherweise hat der Hitz auch den Bundesrat überzeugt, weil die Amerikaner so etwas auch machen. Aber er sagt auch, der Rickenbach, dass er bereits 1863, also einige Jahre davor ja, in Frankreich Patent angemeldet hat. Und er darum auch von dem nichts hätte gewusst haben. Er hat zwar auch eine Amerikareise unternommen, 1865 bis 1866, das ist aber eigentlich 3 Jahre vor dem Bau von dieser Washington-Bahn. Mhm. Darum weist er eigentlich immer zurück, dass eigentlich, ja, die Idee von dieser Zahnradbahn, das ist eigentlich sein Kind und sein Werk. Und als er 1872 dann sein Zahnradsystem in Amerika sogar patentieren lässt, also den Rickenbach, hat er den Marsh auch darüber informiert und der hat auch keine Einwände erhoben. Also okay. Der hat akzeptiert, dass er eigentlich den Rickenbach mit dem Patent das Geschäft könnte machen. Oder? Die Frage ist natürlich, kommt dann eine Idee wie die vom Rickenbach wirklich aus dem Nichts?
Ja.
Und da reden wir jetzt wieder über Technologietransfer.
ist wahrscheinlich bei vielen Erfindungen, wo man sich die Fragen stellen.
Ja, ich glaube auch bei den Beispielen, die ich vorher genannt habe, da gibt es immer Vorschritte. Die, in den seltensten Fällen hat da jemand einfach eine Heureka-Eingebung und wirft dann etwas an. Und ich glaube, das Beispiel vom Rickenbach kann das eben auch schön illustrieren.
Das war beim Velo übrigens auch so gewesen, wenn ich es in dieser Folge nur ganz, ganz kurz angesprochen habe.
Stimmt, du hast ja noch eigentlich über das Velo geredet und kurz auch noch über die Erfindung davon, genau. Beim Rickenbach ist es ein bisschen so, 1812, also so schon vor seiner Geburt, hat der Brit John Blenkinsop einen zahnradähnlichen Antrieb, vor allem für Grubenbahnen, erfunden und patentieren lassen. 1825 fährt in New Jersey eine erste Zahnradlokomotive von John Stevens. 1831 gibt es bereits die erste kombinierte Bahn, wo Zahnrad und der reguläre Adhäsionsbetrieb kombiniert, wo sich dann aber noch nicht bewährt. Und 1847, also im Jahr, wo die Spanische Brötli-Bahn bei uns einfährt, wird eine Bahn in Madison, Ohio, Zahnstangen als Hilfe für Bahnabschnitte, die steil sind, verwenden vom Hyatt und Carhartt, die die entwickelt haben. Also, im Rickenbach, sein Patent 1863, ist da überhaupt nicht am Anfang von so Zahnradtechnologien. Und für einen gut vernetzten Ingenieur, der ja auch insbesondere auf England gute Kontakte hat, wie er ja gehabt hat und auch Englisch können, ist das sicher nicht das Problem gewesen, diese Ideen schon zu kennen. Übrigens, ebenfalls ist gesichert, dass der Rickenbach, wo er dann 1867 von dem Marsh-Projekt auf dem Mount Washington erfährt, 1868, einen Mitarbeiter namens Grüninger nach Washington schickt, um die Anlage zu studieren.
Okay.
Also, das Projekt von der Rigi, das ist nicht einfach ohne links und rechts zu schauen entstanden. Und auch ist fragwürdig, wie eigenständig da die Weiterentwicklung von seiner Idee war, weil er pflegt einen relativ engen Austausch mit dem damaligen ETH-Professor Karl Kuhlmann, wo auch Perfektionierungsbeiträge zu dem Zahnradsystem Rickenbach beiträgt haben soll. Und jetzt, da ist deine Frage vorher gewesen, eben wie wichtig das jetzt die Zahnradbahn mit Tourismus ist. Wieso jetzt eigentlich Rickenbach sein Name so eng verknüpft ist mit der Erfindung von Zahnradbahnen? Weil er gilt da wirklich so ein bisschen als der Pionier. Und verantwortlich dafür ist wahrscheinlich das Rigi-Projekt. Weil die Innerschweiz und eben die Schweizer Alpen in dieser Zeit so als Touristenort ab Mitte 19. Jahrhundert entdeckt werden, immer wichtiger werden. Wenn du dann nochmal an Zahlen denkst von den Passagierbeförderungen, zeigt sich das auch, glaube ich, schön. Und ein bisschen zum Aushängeschild wird international auch vom modernen Alpentourismus, wo sich jetzt eben die Touristen zur Kur, zur Erholung aus den industriellen Zentren von Europa in die gesunde und ursprüngliche Alpenbergwelt zurückziehen.
Also es ist nicht irgendein Bergwerk oder so, wo zum Arbeiten gebraucht wird, sondern wirklich so der Hotspot vom Schweizer Tourismus eigentlich.
Genau, du, so das Bild auch von der gesunden Alpenwelt, da haben wir ja schon drüber geredet, genau. Beim Bircher, wo ja dann auch ein bisschen sagt, also als Gegenpol zu der industrialisierten Gesellschaft.
Du hast ja vielleicht auch mal mit der Rigi-Bahn dort aufgefahren.
Ja, das wüsste ich nicht einmal, das wäre möglich vielleicht schon. Die Zahnradbahnen sind dann auch wichtig für die touristische Infrastruktur, weil dann nachdem die Rigi erschlossen ist, 1871 bis 1878, 8 neue Hotels auf der Rigi entstehen, zum Beispiel das Grand Hotel Schreiber. Ich weiss nicht, ob du das kennst, aber das ist auch noch so ein grosser Name dort. Ja. Also, man kann eigentlich sagen, Rickenbach, sein Erfolg liegt vor allem darin begründet, dass er mit seiner Technologie einen einsetzenden und, ja, boomenden Markt kann bedienen und damit dann auch in dem Sinn profitieren von dem gewissen Renommee, wo die Schweiz da schon geniesst als Tourismusort. Und das natürlich dann auch zu seiner Verbreitung beiträgt, weil die touristischen Gäste internationale Kundschaft sind. Ein zweiter Grund, und da kommen wir jetzt in die 1870er Jahre, von denen ich jetzt schon geredet habe, die Gründerzeit nach 1871 ist so ein eine wirtschaftliche Boomzeit. Weil nach dem Deutsch-Französischen Krieg, der Vereinigung vom Deutschen zum Deutschen Reich, kommt es zu einer wirtschaftlichen Hochkonjunktur, weil Frankreich zahlt dort auch Reparationszahlungen als Deutsche Reich zum Beispiel. Und jetzt entstehen viele industrielle Grossprojekte. Es kommt zu Firmengründungen, positive Stimmung an den Märkten. Und in diese Zeit fallen dann Ende 60er, Anfang 70er Jahre viele von diesen Grossprojekten, wie zum Beispiel die Planung und der Bau vom Gotthard-Tunnel, wo du sicher auch schon gehört hast. Also es ist in dieser Zeit, Anfang 1870er Jahre, wo jetzt der Rickenbach eigentlich sein erstes Grossprojekt fertig hat, relativ einfach willige Investoren zu finden für die Ideen und so neue Bahnprojekte zum Beispiel zu realisieren. Übrigens, das ist einfach nur ein lustiger Fun Fact. 1868 haben der Rickenbach und der Zschokke auch eine Projekteingabe für den Gotthard gemacht.
Okay. Aber nicht bekommen.
Ja, sie haben die Idee gehabt, und da gibt es einen Projektbeschrieb, für die Überschienung der Alpen mit Zahnradtechnik. Und ihr Projekt hat vorgesehen, keinen Tunnel zu bohren, wie ja Alfred Escher sein Plan war, sondern über Göschenen-Andermatt auf Hospital hinter und dann dort her über den Gotthard eine Zahnradbahn zu bauen, die dann nachher über das Bedretto-Tal in die Lementina fährt.
Okay, klingt aufregend. Kann man das vielleicht noch machen?
Ja, stell dir vor, ich wäre ein bisschen enttäuscht, weil ich gehe dort noch gerne so Skitouren und so, da bin ich noch froh, dass das dann doch nicht so gut ist.
Stimmt, ja.
Aber eigentlich ihre Aussicht wäre nicht schlecht gewesen, weil ihr Projekt projektieren sie einiges günstiger als das von Alfred Escher mit dem Tunnel. Und 1868 wird dann eigentlich die Idee in Ingenieurs- und Architekturkreisen durchaus begrüßt. Der Bundesrat, der hat dann das aber abgelehnt. Mhm. Und eben, im Escher Seis hat ja dann den Zuschlag in dem Sinn bekommen. Der Escher selber übrigens hat die Idee recht lächerlich gefunden. Von der Zahnradbahn über den Gotthard. Aber man kann sich vorstellen, vielleicht, wenn das ganze Gotthard-Projekt ein bisschen später war, nachdem der Rickenbach und Zschokke und Neff ihre Rigibahn gebaut haben, wer weiss, vielleicht hätte das auch Kritiker noch mehr überzeugt. Aber ja, das Was-wäre-wenn-Spiele lassen wir mal. Aber man stellt sich die Verkehrssituation heute über den Gotthard vor, wenn der Zug drüber statt durch wäre. Jetzt kommen wir auf Aarau, weil gestärkt von seinem ersten Erfolg steigt jetzt der Rickenbach 1873 bei den Schweizerischen Zentralbahnen in Olten aus und gründet zusammen mit dem Zschokke eine neue Gesellschaft, wo jetzt wahrscheinlich so zur Plattform, zur Vermarktung von seinen Zahnradbahnen werden soll. Und das ist eben die Internationale Gesellschaft für Bergbahnen in Aarau. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen getragen von der Wirtschaftslage, von der Zuversicht in dieser Zeit, darum eben auch das Gründerkapital von 25 Millionen, wo ja im Verhältnis zum Kapital von der Rigibahn ein x-faches höher ist. Und das Zeughaus beschäftigt dann mit diesen 300 Angestellten einige Leute. Es sieht dann recht positiv aus. Der Rickenbach hat ja nicht nur ein Vorzeigeprojekt auf die Rigi, um allfällige Kunden zu überzeugen, sondern auch eigentlich das faktische Monopol auf so Zahnradbahnen, wo man jetzt könnte ausschlachten. Und die Anfänge von dieser Gesellschaft sind dann auch recht vielversprechend. In Aarau wird dann unter anderem auch die Art Rigibahn, also die Zufahrt auf die Rigi von Art Goldau her, bauen. Ich weiss nicht, ob du die kennst oder auch schon mal damit gefahren bist. Es wäre so die andere Zufahrt, wenn man nicht von Vitznau her raufgeht.
Wahrscheinlich schon mal als Kind irgendwann, sicher.
Und die Scheidegg-Bahn, also der letzte Teil von der Rigi, von dem ersten Teil auf Staffelhöhe, den hat er ja noch mit der SCB und mit seiner Gesellschaft gebaut. In Aarau wird jetzt noch der letzte Teil auf der Rigi selber fertiggestellt. Ebenso die Rorschach-Heidebahn. Und insgesamt werden in Aarau 13 Loken produziert, sowie weiteres Rollmaterial fürs In- und Ausland. Und neben den Zahnradbahnen, man muss sich ja vorstellen, das sind wirklich eigentlich Eisenbahnen mit Zahnrad, produzieren sie auch Standseilbahnen. Das kennst du vielleicht auch. Oder die Bänden, die so auf- und runtergeladen werden, relativ geradlinig, so auf kurzen Strecken. Ja. Zum Beispiel werden da in Aarau dann auch die Bahn von Lausanne-Uschi Okay. Produziert und die Giessbachbahn am Brienzersee. Ja. Weiss nicht, da gibt es das Grand Hotel Giessbach, ist der vielleicht Begriff, das ist auch so ein Belle Époque Hotel aus dieser Zeit.
Ich bin leider nicht so versiert mit Hotelnamen, aber ich bin sicher, dass ein paar, die zuhören, das kennen.
Ich denke es auch, oder hoffe es zumindest. Also du siehst, man hat da schon auch heute noch bekannte Namen. Insbesondere auch bei diesen Bahnen, bei den Standseilbahnen, zeigt sich jetzt auch noch so ein bisschen das innovative Potenzial von dieser Firma, weil der ETH-Ingenieur Roman Abt aus dem Freiamt, von dem ich am Anfang erwähnt habe, der hat schon in Olten mit dem Rickenbach zusammengearbeitet an der Entwicklung von diesen Vitznau-Rigi-Bahnen. Er ist da in Aarau erst der Konstrukteur und später Bürochef und er entwickelt so ein bisschen Zahnradtechnologie dann noch weiter. Im Zusammenhang mit der Giessbachbahn am Brienzersee entwirft er jetzt aber so ein eine Optimierung von diesen Standseilbahnen, nämlich, dass die eingleisig fahren können und mit der Ausweichstelle. Bisher hast du dann für die Zahnradbahnen brauchst zwei Gleistrasse, damit die Bahn auf und runter kann. Und mit der eingleisigen Variante können die Wege sich kreuzen in einer Ausweichstelle oben und unten, aber wieder auf ein Gleis überführen. Und er macht das ohne bewegliche Teile, indem er einfach den Radsatz weiter und enger montiert, sodass eigentlich die Bahnen automatisch die richtigen Wege finden und nicht crashen miteinander. Und er entwickelt dort auch ein Wasserballastsystem. Das hast du vielleicht schon gesehen, also das eine Bähnchen, wenn es oben ist, mit Wasser gefüllt wird, dann runterfährt, dieses aufzieht und nachher wieder umgekehrt das Wasser abgeladen wird und bei diesem gefüllt, sodass sie nachher wieder automatisch in die andere Richtung fahren. Also eigentlich hat die Firma recht viel, dass es ja, vielversprechend für die Zukunft aussieht.
Und jetzt nehme ich an, gibt es noch ein Aber.
Es kommt ein Aber. Wieso nämlich Aarau nicht den schillernden Namen vom Zahnrad Technologie hat oder vom Zahnrad Silicon Valley wird haben. In den 1870er Jahren erreicht jetzt nach der Hochphase von dieser Gründerzeit und von dem wirtschaftlichen Aufschwung der Gründerkrach die Schweiz. Weil 1873 kommt es in Österreich-Ungarn, vor allem in Wien, zu einem Börsencrash. Weil in diesen Jahren vorher, eben nach der Euphorie von dem deutsch-französischen Krieg, auch im Hinblick auf die Weltausstellung, die 1873 in Wien stattfindet, so ein bisschen Zuversicht eben in industriellen Wandel, in den Fortschritt und das Vermögen, das da generiert werden kann, zu einer regelrechten Blasenbildung geführt hat, insbesondere auch bei neuen Technologie- und Industrieunternehmen. Aber auch eben im Hinblick auf die Weltausstellung, also auch in Wien sind Immobilienpreise explodiert. Man ist sehr, was Regulierungen angeht, auch sehr grosszügig gewesen, hat da kaum irgendwie eingegriffen. Ist vielleicht auch relativ sorglos bei Kreditvergaben für so Unternehmen gewesen. Und 1873 platzt dann die Blase.
Das ist ja etwas, was man sich heute auch immer noch sehr gut vorstellen kann, wie das wahrscheinlich etwa war.
Ja, ich glaube, unsere Generation hat jetzt auch mit 2008 das ja auch ein bisschen miterlebt gehabt, was da so die Folgen sind. 1873 platzt die Blase, die betrifft dann übrigens nicht nur Österreich, Ungarn und Deutschland, sondern eben breitet sich immer mehr in die Schweiz aus, sogar bis auf Amerika ist die spürbar, ergreift dann auch noch die Finanzsektoren, also es ist nicht nur auf die Industrie beschränkt. Durch das ziehen sich natürlich Investoren zurück, sind natürlich viel zurückhaltender mit Anlagen. Das heisst, insbesondere dann für die internationale Gesellschaft für Bergbahnen wird es jetzt schwierig, an Aufträge zu kommen. Übrigens, die HistorikerInnen von den Folgejahren haben die Krise als Great Depression oder die grosse Depression bezeichnet. Also ähnlich wie die Wirtschaftskrise 1929, wo, glaube ich, den Leuten ein bisschen ein Begriff ist.
Ja, voll. So, ich hätte jetzt Great Depression nie mit 1870er Jahren verbunden.
Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, weil heute beurteilt man das eigentlich nicht mehr als eine Phase von der Depression, sondern eher eine Phase nachher von Stagnation, von einem verlangsamten Wachstum. Es ist dann so ein bis in die 1890 immer so ein Auf und Ab. Also es ist nicht wie vergleichbar mit 1929 dann. 1890, wo das dann ein überwunden ist, fällt dann eigentlich die Belle Epoque an, oder das goldene Zeitalter, wo man ja so ein kennt, auch die Vor-Erst-Weltkriegszeit. Das führt jetzt aber in Bezug auf unsere internationale Gesellschaft für Bergbahnen da dazu, dass die 1877 mehr oder weniger ohne neue Aufträge dastehen. Der Rickenbach unternimmt dann 1880 nochmal einen verzweifelten Versuch für die Rettung von dieser Gesellschaft. Mhm. Er reist für das auf Indien sogar, um für die Gesellschaft einen Auftrag reinzuholen, nämlich ein Bahnprojekt im Nilgiris-Distrikt in den Blauen Bergen. Mhm. Er ist mehrere Monate dort, inspiziert das Gelände, projektiert die Trasseanlagen. Doch die Bahn wird dann erst Anfang 20. Jahrhundert gebaut. Also er kann den Auftrag nicht an Land ziehen. Und weil er dort doch längere Zeit weg ist, die Kommunikation auch heim relativ lang braucht, bis sie da ist und man da auch nicht regelmäßig von ihm hört, ist dann so, dass die Internationale Gesellschaft für Bergbahnen in seiner Abwesenheit den Betrieb einstellt und aufgelöst wird. Mhm. Er ist noch in Indien, wo eigentlich seine Firma da liquidiert werden muss. Mhm. Das passiert noch nicht alles 1880, dass bis das Ganze aufgelöst ist, geht es noch mal länger, aber ab 1880 ist eigentlich stillgelegt.
Das ist eigentlich eine mega kurze Zeit. So Ende 1840er Jahre ist er so ins Eisenbahngeschäft reingekommen und 40 Jahre später hat er den ganzen Erfolg gehabt, der nachher wieder zu Ende gegangen ist.
Ja, also vor allem mit der internationalen Gesellschaft. Und ich glaube, eben, das ist eigentlich noch krass, wenn man so davor redet, von diesen genialen Erfindern. Man sieht ja eben, die bedienen sich ja überall, aber dass man eben auch muss in dem Sinn Glück haben, dass man eben vielleicht von Hochkonjunktur kann profitieren, wie er das ja mit der Rigibahn gehabt hat, oder? Und dann in dem Sinn die Leute gefunden hat, die seine Ideen unterstützt. Und dass ja dann mit dieser Firma, ihre Idee oder so, ja nicht viel falsch war, sondern dass sie einfach wirklich in eine wirtschaftlich schwierige Zeit gekommen sind, wo einfach, ja, sie in dem Fall nicht die Fähigkeit hatten, die durchzustehen oder irgendwie sich am Leben zu behalten, weil eben, ich meine, die Aussichten an sich sind nicht schlecht gewesen. Ich glaube, man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Für Aarau ist es natürlich schade, weil ein grosser Arbeitgeber wegbricht, aber seine Zeit ist noch nicht fertig. Mhm. Er macht sich dann selbstständig, plant und beratet dann auch im In- und Ausland weiter Bahnprojekte, zieht aber wieder auf Olten. Aber er baut dann zum Beispiel in Portugal mehrere Standseilbahnen, auch mit Zahnradantrieb. Dort sind zum Beispiel bekannt, ich bin im Sommer dicht in der Ferie gewesen, darum bin ich ein bisschen auf das Thema gekommen. In Braga gibt es das Heiligtum Bom Jesus do Monte. Und dort baut er die Standseilbahn, die dort rauffährt. Lohnt sich übrigens, das mal anschauen, wenn man Zeit hat. Noch bekannter fast sind die Standseilbahnen in Lissabon, wo die Unterstadt mit der Oberstadt auf den Hügeln verbindet. Es gibt aber noch weitere Projekte eben in Deutschland, Ungarn, Italien oder eben dann sogar noch in Brasilien.
Ich habe übrigens einen Kollegen aus Erlischbach, der Seilbahnen baut.
Ah.
Und von ihm weiss ich, falls du das hörst, Grüße gehen raus. Von ihm weiss ich, dass die Seilbahnen auch auf der ganzen Welt immer noch gebaut werden. Also es ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber es klingt so ein bisschen ähnlich.
Zu den Seilbahnen kommen wir dann noch. Okay. Aber das ist ja so, es gibt ja dann noch genug Garaventa zum Beispiel, wo ja auch eigentlich eine Schweizer Firma ist und auch weltweit natürlich produziert und herstellt. Aber eben, zum Zusammenfassen, der Rickenbach produziert von 1880 bis 1885 nochmal etwa 14 Zahnradbahnen und 6 Standseilbahnen. Also der hat jetzt nicht den kompletten Absturz. Jetzt habe ich ja gesagt, ich erzähle dir eine Geschichte von drüne Erfinder. Und der Rickenbach, der ja so als Pionier gilt, von dem haben wir es jetzt mal gehabt. Jetzt können wir auf die anderen beiden sprechen. Nur um so das grosse Bild einfangen. Der Roman Abt, von dem ich ja schon geredet habe, wo da bei der Bahn, bei Brienz, bei der Giesbachbahn, da neue Technologien, neue Ideen hat. Auch der hat, nachdem er ja seine Zeit bei der IGB zu Aarau muss beenden, weiter geschafft, zuerst als technischer Inspektor in Bern beim Inspektorat und ist nachher noch Wasserbauingenieur in Paris. Und die Zeit mit dem Rickenbach, da kann man sich vorstellen, die geht nicht spurlos vorbei und er ist natürlich jetzt auch in dem Zahnradbahngeschäft drin. Er meldet 1882 in Deutschland ein Patent an und das Patent, das wird Rickenbach sein Zahnradsystem mit der Leiter Zahnrad, wird das ablösen und sogar überflügeln. Der Abt entwickelt das sogenannte System Abt. Das ist ein sogenanntes Lamellensystem, wo einige Probleme soll beheben, was eben im Rickenbach sein hat. Du kannst dir vorstellen, dass mit dem Leitersystem vom Rickenbach, das ist relativ materialintensiv und bei Bahnen, die sowohl mit dem Adhäsionsbetrieb fahren, wie auch Zahnradabschnitt hat, ist es nicht ganz reibungslos. Also das Umstellen vom Fahren auf normale Schiene und nachher kommt der Zahnradantrieb, das braucht einen kurzen Unterbruch. Das kann nicht reibungslos eingreifen. Und das Problem ist auch in der Produktion, die Strickleiter-Zahnstangen vom Rickenbach, die musst du eigentlich schon komplett geformt bauen. Also du kannst wie nicht die gerade die Schwelle machen und die nachher biegen, weil dann verzieht es dir ja die Zahnräder Lücken, wo sie können greifen. Und das ist relativ mühsam. Und im Roman Abt, sein Lamellensystem löst das Problem. Er hat nämlich Zahnstangen, drei an der Zahl, die gerade aneinander sind, die aber selber Vertiefungen, also so Zähnchen hat, Vertiefungen und Erhöhungen, die aber versetzt zueinander sind.
Okay.
Und das Rad, das drüber läuft, hat auch Zähnchen in verschiedenen Abständen. Und eben, es zeigt sich ziemlich schnell, dass die Zahnstangen viel einfacher im Terrain angepasst werden, dass es Material Ersparnis bringt. Und ein sehr wichtiger Vorteil im Übergang von dem Adhäsionsbetrieb zum Zahnradantrieb, das geht jetzt flüssig. Also man muss keinen Unterbruch mehr machen, wie noch beim Rickenbach sein. Ja, und mit dem Patent stellt jetzt der Roman Abt anfangs und Mitte 80er den Rickenbach in Schatten. Von den weltweit verbauten Kilometern an Zahnradbahn entfallen 60% auf dem Abt-System und nur etwa 25% auf dem Rickenbach sein. Und die letzten auf die 90 auf sind noch der dritte, von dem ich nachher noch schnell rede. Um schnell noch kurz zu ermessen, wie wirkmächtig jetzt im Abt sein neues Zahnradsystem ist, ein paar Bahnen. Ein paar wirst du sicher kennen. Sein System wird eingesetzt bei der Beirut-Damaskus-Bahn 1894. In Indien für die Bolan-Pass-Bahn 1898. In Champéry 1908. Zermatt-Bahn von 1890 bis 1891 fährt mit dem Abziehsystem, die Leukerbadbahn, die Furka-Oberalpbahn 1926, die Bahn Rocher-de-Nez 1892, die Brienzer-Rothornbahn auch 1892 und die Gornergradbahn.
Okay, ja.
Dazu kommen dann noch natürlich weitere Bahnen in Ungarn, Österreich, Frankreich, Spanien, Australien, Japan, Mexiko sowie auch in Nord- und Südamerika.
Okay, krass. Also auch etwas, was so ein bisschen überall gebaut worden ist.
Ja, also eben, das ist natürlich der im Anschluss an Rickenbach seine Tat und die Rigi, das ist jetzt zweite Hälfte 19. Jahrhundert, werden solche Bahnen für touristische Regionen, aber auch teilweise in eben auch, zum Beispiel im Steinbruch Ostermundigen wird eigentlich die erste Zahnradbahn auf dem Rickenbach gebaut. Also die kommen jetzt wirklich überall zum Einsatz, wo es darum geht, Steigungen zu überwinden. Der Abt macht sich dann auch ein bisschen noch einen Namen als Verwaltungsrat und Experte in verschiedenen Ämtern. In einer Firma, die in dieser Zeit in der Schweiz auch noch gross ist, wird er der Verwaltungsrat, nämlich in der Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur. Die ist noch sehr bekannt, so als Konkurrenzbetrieb. Er ist dann der Präsident von der Gotthardbahngesellschaft zum Beispiel und wird auch Jurymitglied in mehreren Weltausstellungen, zum Beispiel in Paris 1889 und nachher 1900 sowie in Mailand 1906. Also der Abt, der erste Konstrukteur vom Rickenbach, macht selber eine steile Karriere mit seinem Patent und mit seinen Ideen. Und jetzt sind wir immer noch nicht fertig, weil jetzt kommt noch der dritte, den wir hatten. Der Emil Straub. Und auch der steht im Kontext mit der Internationalen Gesellschaft für Bergbahnen. Der Emil Straub ist eigentlich von Trimbach bei Olten, wo er 1858 auf die Welt kommt. Er gehört so ein bisschen zusammen mit dem Abt so ein bisschen zur nächsten Generation von Ingenieure nach dem Rickenbach, aber eben die Nähe, ich glaube, von der IGB, dort haben sie einfach sicher viel mitgenommen, was sie sicher auch noch geprägt hat für ihr weiteres Arbeiten. Er macht die Lehre bei der IGB und ihn verschlägt es dann nach dem Ende der Firma, wo er merkt, da gibt es nichts mehr zu tun, zuerst ein bisschen ins Ausland, bevor er 1886 zurück auf Olten geht, zu der Schweizerischen Zentralbahn. Und er wird dann aber später Inspektor bei der Berner Oberlandbahn. Das sind so die Wengeneralbahn, Lutherbrunnen, Mürren. Mhm. Kennst sicher die Region, oder? Fall. Genau. Also auch da wieder der Bezug zu einerseits Eisenbahn und jetzt kommt dann noch sein weiteres Werk. Wahrscheinlich mit einer der bekanntesten Bergbahnen der Schweiz. Da steht er dahinter. 1892 gibt nämlich der Emil Straub zusammen mit dem Direktor von den Berner Oberlandbahnen beim Bundesrat eine Konzession für eine Bahn von der Kleinen Scheidegg auf den Eiger. Mhm. Das Projekt versandet aber. Es gibt dann in der Zeit weitere Konzessionsgesuche von verschiedenen Leuten. Es gibt verschiedene technische Lösungen, aber eigentlich wird dann nichts realisiert von dem. Meistens ist das Problem, dass man eben sagt, der grosse Höhenunterschied, mit dem die Leute müssen zurechtkommen, das würde, das gehe ich nicht. Es gibt auch Ideen, zum Beispiel von Lutherbrunnen unten bis oben. Aber man ist da sehr skeptisch, dass das die Leute verkraften, bis auf den Eiger. Also es geht wirklich um den Eigergipfel.
Mhm. Also, von Lutherbrunnen auf bin ich nur schon in die andere Richtung den Höhenunterschied gemacht.
Auch das ist ja schon genug, ja. Wenn man dort direkt aufs Schildhorn fährt in kurzer Zeit. Der Traum von diesem grossen Projekt, von diesen ja, ikonischen Bergerschliessungen, muss nicht begraben werden, weil der Adolf Guyer Zeller, ein grosser Industrieller, er ist auch Präsident von der Nordostbahnen und er ist Gründer von einer Privatbank von der Guyer Zeller in Zürich gewesen. Der hat ebenfalls eine Konzession beim Bundesrat eingereicht und er setzt sich dann auch gegen die protestierenden Straub und den Direktor von der Berner Oberlandbahnen durch. Er schreibt aber gleichzeitig das Projekt aus, Planung, Projektierung für die Erschliessung von einer Bahn auf das Jungfraujoch oder von diesen Jungfraubahnen. Und wer sich denn dort bewirbt für das Projekt und ein Projekt Eingabe macht, ist der Emil Straub. Okay. Und er wird dann auch vom Guyer Zeller ausgewählt, als technischer Direktor die Jungfraubahn zu organisieren. Und 1896 erfolgt dann der Spatenstich dafür. Zur Anwendung kommt jetzt eine normale Weiterentwicklung von dem Zahnradantrieb, wo wir jetzt schon zwei Sachen gehört haben. Und das neue System wird dann den Namen Straub-System tragen. Neben dem Lamellensystem, das wir jetzt kennen vom Abt, und dem Leiterzahnstangensystem vom Rickenbach, ergänzt er jetzt das, nimmt eigentlich die Idee vom Abt auf, mit diesen drei oder zwei Lamellen, die parallel laufen, und reduziert das eigentlich auf eine Zahnstange, mit so Zähnchen auf und ab, wo ein Zahnrad reingreift, ergänzt das aber um ein Klemmsystem, das dann eigentlich als Notbremse kann, links und rechts an der Schienenschwelle sich festkrallen. Also so als Schutz in dem Sinn. Und mit einer Zahnstange ist das natürlich jetzt auch nochmal einfacher, das an jede beliebige Krümmung vom Bahntrassee anzupassen. Produzent von dem System ist dann übrigens die Firma Vonroll in Bern. Die ist sicher einigen im Begriff.
Kann man auch an jedem tollen Deckel lesen.
Genau. Also die produzieren eigentlich für den Straub das, ja, sein Material. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern wird jetzt sich im Straub seine Idee aber nicht mehr gleich verbreiten. Nur etwa 15% von den Zahnradbahnen weltweit laufen mit seinem System. Was vielleicht noch bekannt ist, neben den Jungfraubahnen, ist die Bahn von Montmartre auf den Sacré-Cœur in Paris. Also einfach auch nochmal internationalen Bezug da.
Ja, wenn ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ja alles Zahnradbahnen sind.
Ja, gell, also es sind einfach kennt. Man muss natürlich auch sagen, viele von denen sind jetzt in den laufenden Jahren zum Beispiel noch elektrifiziert worden. Gewisse Sachen entfallen da, gewisse gibt es gar nicht mehr oder sind schon vollkommen überholt. Also von denen, die ich jetzt hier aufzähle, sind Teil, soviel ich weiss, gar nicht mehr als Zahnradbahnen betrieben. Es ist jetzt ein bisschen so, dass die Belle Époque, das goldige Zeitalter bis zum Ersten Weltkrieg, auch langsam dann so ein bisschen ein Ende von dieser Zahnradtechnologie einläutet. Mhm. Also auch wenn die vielleicht weiter bestanden hätte in Aarau, die Zahnradbahnen findet so langsam ein Ende. Man hat natürlich dann 1914 den Ersten Weltkrieg und nachher in den 20er Jahren ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Und das führt dann dazu, dass so in den 20er, 30er Jahren auch nur noch sehr wenig Zahnradbahnen und auch Standseilbahnen gebaut werden. Mhm. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass eine neue Technologie bei der Erschließung der Berge jetzt auch Einzug haltet. Mhm. Und du hast es nämlich schon genannt.
Ja, also die Hochseilbahnen.
Genau, die Luftseilbahnen, die jetzt immer mehr kommen, mhm, das führt dann eben auch ein bisschen dazu, dass auch die Seilbahnen dann nachher in den 30er, 40er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg die Zahnradbahnen, insbesondere eben im steilen, schwierigen Gelände oder zur Erschliessung von den Tourismusorten immer mehr ablösen.
Mhm. Das ist auch ein bisschen bequemer zum Ski und Snowboard reinnehmen.
Das ist tatsächlich so und es geht ein bisschen schneller. Wir haben da ein bisschen einen anderen Anspruch. Genau. Im 19. Jahrhundert wollen wir auch noch einen schönen Ausblick haben und da das als Genussfahrt. Und ich glaube, bei vielen heute, auch wenn es vielleicht anders auch verkauft wird, ich glaube, die meisten gehen gerne mit der Seilbahn fahren, damit man schnell im Skigebiet ist, oder? Genau. Das beschließt jetzt darum, oder hätte wahrscheinlich früher oder später sowieso das Ende von der Aarauer Zahnradbahn-Geschichte beschlossen, auch wenn sie vielleicht die Gründerkrise noch überlebt hätte. Bevor ich jetzt aber ganz fertig mache, in Aarau ist die Geschichte der Bergbahnen noch nicht ganz abgeschlossen. Mhm. Der Maschinenbauingenieur und Elektrostalgus-Pionier, der Alfred Oehler aus Aarau, der studiert nämlich im Ersten Weltkrieg im Gebirgskrieg von Österreich-Ungarn Seilbahntechnologien. Mhm. Er wird dann im Zweiten Weltkrieg Chef vom Stab Seilbahndienst von der Armee und dann der sogenannte Seilbahnoberst von der Schweizer Armee.
Das ist mal ein schöner Titel.
Mhm. Und er übernimmt dann auch die Firma Oehler und Co. in Aarau. Mhm. Von der hast du vielleicht schon gehört.
Von der habe ich schon gehört,
ja. Ja, da den Oehler-Park haben wir ja so dort beim Eschbach-Areal. Mhm. Genau. Die Firma übernimmt er von seinem Vater Alfred Senior und die produziert dann im 20. Jahrhundert Seilbahnen. Mhm. Also Aarau muss sich noch nicht ganz verabschieden von seiner Rolle als Standort für die Bergerschliessung. Die Geschichte von Alfred Oehler und seiner Firma, das werden aber eine für ein anderes Mal.
Ja, und auch wenn es in Aarau eigentlich keine Berge hat, hast du jetzt mein Alpinistenherz gerade ein bisschen höher schlagen. So mit all den Zahnrädern und Seilbahnen, die da im Alpenraum gebaut worden sind. Also die Connection, die hast du jetzt sehr gut klar machen können.
Ich war auch selber sehr überrascht gewesen. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen im grösseren Kontext anschaut, ja, sieht man, dass kann man vielleicht da zumindest sagen, gewisse Wurzeln von unserer Alpenerschliessung laufen die Aarau zusammen. Und was ich eben noch spannend finde, ist, also ein bisschen, wenn man die ganze Geschichte anschaut, wie eigentlich so die Technologie vom Bahnbau, Eisenbahnbau, dann eben übertragen wird oder weitergeht auf den Zahnradbau und jetzt vielleicht auch ein bisschen klar wird, wieso dass eben Zahnradbahnen nicht irgendwo in den Bergen entwickelt werden, sondern da zu Aarau oder so der Raum, alte Aarau, halt wirklich eine Schnittstelle ist, wo Bahnprojekte entstehen in dieser Zeit und halt auch Zahnradbahnen dann entwickelt werden.
Ja, ich bin nicht so Fan von Personenkult, aber dank dir werde ich jetzt wahrscheinlich immer, wenn ich wieder auf so einer Zahnradbahn fahre, an Rickenbach müssen denken und dass der vielleicht dort seine Finger im Spiel gehabt hat bei dieser Bahn, die ich dann brauche.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht als Personenkult die Geschichte verstanden wird, weil ich glaube, von dem, das wäre eigentlich meine Absicht gewesen, mich von dem ein bisschen zu lösen, dass man eben nicht einfach Personen da ins Zentrum stellt, sondern eben, dass man vielleicht das mehr auch nimmt, um zu sehen, eben, die Leute, die haben keine geniale Eingebungen, einfach so. Die haben natürlich gewisse Qualitäten, die sie dann dazu bringt, überhaupt so etwas Projektmässiges zu realisieren. Mhm. Aber die bauen natürlich auf Vorwissen auf und führen das zusammen und profitieren vielleicht nicht zuletzt auch von den Umständen der Zeit. Mhm. Also wenn wir eben, der Rickenbach ist sowohl natürlich glücklicher Profiteur in den 70er Jahren mit seinem Rigi-Projekt, dass er an einem Kultort eine Bahn baut. Gleichzeitig wird ja dann seine Firma und auch die anderen Opfer wieder von dieser Wirtschaftskrise, mhm. wo sie ja in dem Sinn keinen Einfluss drauf haben. Also, dass zu dieser Technologiegeschichte viel mehr dazu gehört als einfach ein genialer Kopf.
Ja, das stimmt, ja. Ja, aber gleich hast du jetzt einen Teil von der Industriegeschichte in Aarau beleuchtet, wo ja wahrscheinlich nicht das letzte Mal wird gewesen sein, wo wir über die reden und auch andere Firmen, die in Aarau noch existieren und eine wichtige Rolle gespielt haben, vielleicht in Zukunft noch werden genauer beleuchten.
Ich bin überzeugt, weil die Industriegeschichte von Aarau, da gibt es genug Beispiele. Das ist jetzt einfach mal der erste Türöffner in die Zeit, dass man mal, ja, in einer Zeiteinstieg, gerade 1870er, 80er Jahre, ich glaube, auch im schulischen Kontext gibt es, glaube ich, wenig Zusammenhänge, wo man sonst so ein bisschen über diese Zeit redet und was dort so los war. Darum, ja, ist das mal ein erster Zugang dafür.
Ja, gut, Simon, in dem Fall würde ich sagen, wir schliessen die Folge wieder und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Geschichten aus Aarau».
Dann mit dir wieder unter einer neuen Geschichte. Ich freue mich.
Merci Simon, ciao.
Tschüss Manuel.